Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wie angekündigt, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, das ist in gewisser Weise die Folie dafür, was dann im Hebräerbrief in vielleicht ein bisschen komplizierteren Sätzen gefasst ist. Ich lese uns aus Hebräer 5, die Verse 1 bis 10 in Auswahl. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünde. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden. Weil er Gott in Ehren hielt, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. In der Passionszeit denken wir über das Leiden und Sterben von Jesus nach, nicht weil wir Lust haben am Leiden, nicht weil es uns Freude macht, gar Schadenfreude macht, über das Leiden anderer nachzudenken, sondern der Schlüssel dafür liegt in dem letzten Vers des Predigttextes, weil darin, wie er litt, Jesus zum Urheber der ewigen Seligkeit, zum Urheber ewigen Heils geworden ist. Das ist der Grund, weshalb wir über sein Leiden und Sterben nachdenken. Wir wollen das tun in drei Schritten. Den ersten, das ist Gehorsam. Das ist Gehorsam. Die Stunde im Garten Gethsemane sollte für Jesus ja eigentlich nichts Überraschendes bringen. Während seiner ganzen Predigttätigkeit hat er darauf hingewiesen, dass er leiden wird und sterben wird. Und eben noch saß er mit seinen Jüngern um den Tisch, hat mit ihnen das letzte Abendmahl gefeiert, hat gesagt, das wird das letzte Mal sein, dass wir zusammen vom Gewächs des Weinstocks essen, trinken. Das nächste Mal, wenn wir es tun, wird es im Himmel sein. Jesus wusste, dass es sein letztes Abendmahl sein würde. Jesus wusste, dass es ins Leiden geht. Zum Judas hat er gesagt, als er zusammen mit ihm den Brotbissen in den Topf getaucht hat, sagt er, jetzt geh hin und tu das, wozu du bestimmt bist. Also eigentlich sollte Jesus jetzt das, was kommt, doch in größter Gelassenheit auch auf sich nehmen. Und dort im Garten Gethsemane, wie er dort betet, auf seinen Knien, wie er seine Jünger um Mitbeten bittet, wie es von ihm heißt, dass er Schweiß und sogar Blutstropfen schwitzt, da scheint noch einmal alles auf Messerschneide zu stehen. Wo Jesus mit seinem Vater darum ringt, was ist denn jetzt der Wille? Weiß er doch, hat davon gepredigt. Und Jesus muss das jetzt durchbuchstabieren, was es heißt, gehorsam zu lernen. Das ist ja unverschämt, eigentlich solche Zeilen in der Bibel zu haben. Meine Kinder müssen gehorsam lernen, ihre vielleicht auch. Aber dass Jesus, der Sohn Gottes, gehorsam lernen muss, geht doch nicht, oder? Jesus ist doch der Gehorsame in Person. Aber dass er es lernen muss. Das Wort Gehorsam hat bei uns ja kein großes Ansehen. Wir kommen vielleicht auch aus einer Geschichte heraus, wo das ein bisschen vorbelastet ist, wo Menschen getan haben, was die Obrigkeit sagte, ohne groß nachzudenken. Und so übertragen wir es vielleicht auch auf unser Gottesverhältnis, und so mancher bietet Gott ein partnerschaftliches Verhältnis an. Aber dass es um Gehorsam geht, dass es darum geht, dass was Gott sagt, wir auch tun, lernen müssen. Und dass dieses Lernen kein einfacher Weg ist. Jesus musste Gehorsam lernen. Und das heißt, er musste es lernen, obwohl er der Sohn Gottes war. Wie viel mehr dann wir? Wenn Jesus im Garten Gethsemane Gehorsam lernt, dann ist es aber nicht irgendein Kadavergehorsam. Dass Jesus sagt, wie manche Kinder, na du es halt, räume halt das Zimmer auf. Nein, so sagt Jesus nicht, dann mache ich es halt. Oder mit Brudler. Sondern er macht es mit einem eigenen Ja. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er gibt sich selber hin ins Leiden. Findet sein eigenes Ja dazu. Was heißt das jetzt für uns? Dass wir gehorsam lernen müssen? Ich bin mir sicher, dass hier manche sitzen, die ein Leben lang mit Jesus unterwegs sind. Die vielen auch schon von diesem Herrn erzählt haben. Die in der Kinderstunde, in der Jungscha, in der Krabbelgruppe, im Jugendkreis oder in der Seniorenarbeit von diesem Herrn erzählt haben, dass auf den Verlass ist, dass man an dem festhalten kann und dass der mit hineingeht ins Fragen, ins Klagen. Ich bin mir gerade so sicher, dass einige unter denen da sind, die sagen, es gab Momente in meinem Leben, da stand alles auf Messerschneide. Da ist gerade vielleicht jetzt im Moment die Situation da, dass ich sage, ich krieg's nicht mehr zusammen. Den Willen Gottes, der mir theoretisch klar ist, und das, was ich aktuell durchmachen muss. Da finde ich mich wieder in dieser Situation, in der Jesus Christus ist. Der so sagt, ich habe es mein Leben lang gepredigt. Und jetzt ist nochmal alles auf Messerschneide. Das können so viele Dinge sein. Eigene Schicksalsschläge. Oder das, was man hört von nahen Angehörigen. Wenn Kinder zu Tod kommen, wie ich letzte Woche gehört habe. Das treibt einen um. Wie kann das sein? Theoretisch passt das nicht zusammen. Oder wenn wir im Sterbebett sagen, ich kann es nicht mehr glauben. Ich habe es ein Leben lang geglaubt, aber jetzt schwindet mir alles dahin. Ich habe nichts mehr in der Hand. Da passt das nicht mehr zusammen. Der Wille Gottes, den ich gepredigt habe und meine aktuelle Situation. Ich sehe es an Jesus, es ist keine Schande, wenn das so ist. Wenn Jesus im Moment, als alles auf Messerschneide stand, ins Fragen kommt, nochmal das durchringen muss, dann bleibt es mir auch nicht verschont. Dann heißt es für mich auch, dass ich es durchbuchstabieren muss. Und der Hebräerbrief gibt eine doppelte Antwort darauf. Er sagt, wir haben in Jesus Jesus Christus einen, der mit uns mitleidet, der es verstehen kann. Ich bin nicht allein gelassen in meinen Fragen. Aber zugegeben, was bringt mir das, dass einer mich versteht? Braucht doch einen, der es beendet. Und Jesus Christus tut auch das, dass wir an ihm sehen, dass Kreuzes Nachfolge bedeutet, dass ich meinen Willen Gott unterstellen muss und manchmal gehorsam lernen muss, mein eigenes Ja zu Gottes Willen vielleicht auch schmerzhaft durchringen muss. Das ist Gehorsam, das Erste. Und das Zweite, ich habe es überschrieben mit: Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Jesus Christus, Garten Gethsemane, leidet. Und diese Angst, von der wir lesen, die passt irgendwie auch nicht zu dem, was wir von Jesus erwarten würden. Wir kennen Menschen, die sind getroster gestorben. Denken Sie beispielsweise an den Sokrates, der den Schierlingsbecher nehmen musste und ihn dann in der sprichwörtlich gewordenen stoischen Ruhe austrank. Und dann heißt es, so liest man dann im griechischen Lateinunterricht, wie er gelassen vor dem Sterbebett hin und her marschierte, bis er merkte, dass das Schierlingsgift wirkt. Und dann hat er sich auf das Bett gelegt und starb in Ruhe. Das ist doch ein Sterben, oder? Oder denken Sie an einen Dietrich Bonhoeffer. Oder Arzt, der ihn beobachtet hatte, schreibt, wie gefasst Dietrich Bonhoeffer war, als sein Todestag war, wie er in der Zelle betete, kniend seinem Herrgott im innigen Gebet mit ihm verbunden war. Und dann, so schreibt er, mutig und gefasst, die Treppe zum Galgen beschritt. Das ist doch ein Sterben, das ich sehen lassen kann. Oder denken Sie an einen Hans und eine Sophie Scholl, deren Todestag sich am 22. Februar zum 80. Mal jährte. Da ist uns der Brief von dem Hans Scholl überliefert und er schreibt an seine Eltern: Ich bin ganz stark und ruhig. Ich werde noch das Heilige Sakrament empfangen und dann selig sterben. Ich lasse mir noch den Psalm 90 vorlesen. Ich danke euch, dass ihr mir ein solches Leben geschenkt habt. Gott ist bei uns. Es grüßt euch zum letzten Male, euer dankbarer Sohn Hans. So ist doch Sterben, oder? Einer, der weiß, wohin es geht. Wusste es Jesus nicht? Warum stirbt er nicht so gelassen? Warum geht er nicht so entspannt in den Tod hinein? Im Hebräerbrief bekommen wir darauf eine doppelte Antwort. Zum einen nochmal dieses Mitfühlen. Er kann mitfühlen mit uns. Nicht jeder kann und nicht jeder wird gelassen ins Sterben gehen. Und da ist es gut zu wissen, dass da einer ist, der mitfühlt, der das mit durchlitten hat, ins Sterben gehen, der nicht heldenhaft und souverän die letzten Stunden, dann nach Gethsemane schon, aber in Gethsemane mit vielen, vielen Tränen den Sterbeprozess durchlitten hat. Das ist das eine. Und die andere Antwort, die wir finden, das ist dieses Wort vom Kelch. Jesus betet in Gethsemane: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wenn wir diesem Wort, dem Kelch, nachgehen, dann entdecken wir es, dass dieser Kelch in der Bibel ganz oft in Verbindung mit dem Zorn Gottes ist. Wenn vom Zorn Gottes die Rede ist, dann ist das oft im Zusammenhang mit dem Kelch des Zorns. Jesus trinkt nicht irgendeinen Becher, einen Schluck voll Wein oder Wasser, sondern Jesus Christus trinkt den Kelch des Zorns. Jesus erlebt hier im Garten Gethsemane und dann am Kreuz noch viel mehr, die Hölle, auch wenn dieses Wort jetzt im Text nicht steht. Aber diese Gottverlassenheit, wenn er ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo kein Gott mehr ist. Wo keiner, nicht nur scheinbar keiner, sondern keiner, da ist an meiner Seite. Das ist die Hölle. Und die nimmt Jesus Christus auf sich als der hohe Priester, als einer, der es auf sich lädt, was eigentlich auf unseren Schultern liegen müsste. Jesus Christus nimmt die Hölle auf sich, geht für uns in die Hölle hinein, damit wir nicht mehr in der Hölle sind. Denn eine Hölle, die Jesus Christus durchgangen ist, eine Hölle, in der Jesus ist, die ist nicht mehr Gott verlassen, sondern da ist Jesus, da ist Gott da. Jesus nimmt gleichsam wie ein Blitzableiter alle Schuld der Welt auf sich und allen Zorn Gottes erträgt er. Wir haben es vorhin im Lied gesungen. Du trägst das, was ich sonst nicht tragen könnte. Das ist die Hölle. Jetzt hören wir aber hier nicht auf, sondern gehen zum dritten und letzten. Das ist das Heil. Hier fügen sich das erste und das zweite zusammen. Jesus hat gehorsam gelernt, hat sich für unsere Rettung entschieden. Und er hat die Hölle auf sich genommen. Um, so heißt es, zum Urheber der ewigen Seligkeit für uns zu werden. Um zum Urheber des ewigen Heils zu werden. Was ist das Heil? Ich glaube, wir würden weltweit fast über Religionsgrenzen hinweg einen Konsens finden. Heil ist das, wenn etwas ungestört ist, glücklich, wenn etwas unversehrt, ungefährdet ist. Und wenn die ganze Welt in solch einem Zustand ist, ich kann es auch anders sagen, einfacher, keine Krankheit, kein Krieg, kein Tod, dann ist das das Heil. Und ich glaube, so könnten wir uns einigen. Das wäre ein Konsens, der uns nicht viel kosten würde, oder? Das ist Heil. Ins Elle gut Gott. Jetzt merken wir, wie hoch diese Kosten für dieses Heil sind. Wir müssen dabei gar nicht weit in die Geschichte zurück. Wie wird aktuell versucht, Krieg in der Ukraine zu beenden, indem wir Panzer und Waffen liefern. Das Heil herzustellen, das kostet was. Oder wir haben es erfahren in den letzten 3 Jahren, was das kostet, dieses Hauptsache gesund. Mit wie viel Folgeschäden wir aktuell zu tun haben in so vielen Bereichen. Es kostet uns was, wenn wir versuchen, das Heil herzustellen. Und wir merken es mit unseren menschlichen Mitteln, wir kriegen es nicht hin. Deshalb fügen wir einen Nachsatz noch an als Christen. Um diesen Gesamtzustand des Heils herzustellen, muss die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder hergestellt werden. Es muss das zusammengekommen, es muss das zusammenkommen, was seit Adam und Eva zerbrochen ist. Und wir Christen wissen darum, dass dann Heil geschieht, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Und wer macht das? Wer bringt das wieder zusammen? Kein anderer als Jesus Christus, der den Zorn Gottes trägt, der gehorsam lernt und für uns leidet. Gott macht nicht einfach Schwamm drüber, alles gut so. Wir nehmen das nicht so eng mit der zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Schon alles recht. sondern Gott nimmt sich selber ernst. Kein Jota, kein Strichchen geht verloren. Und Gott nimmt uns ernst, auch in unserem Tun, auch in unserem gottlosen Tun. Und er beseitigt das Heil nicht mit Schwamm drüber, sondern dass er seinen Sohn ins Leiden und Sterben gibt. Und dass er so, gerade so, zum Urheber des ewigen Heils wird. Amen.